Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute spricht Jessica Liers mit Marcel Janke über das Thema traumasensible Physiotherapie. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Klinisch Relevant. Ich habe heute einen sehr besonderen Gast bei mir, und zwar Marcel Junker aus Berlin. Er ist Physiotherapeut und Heilpraktiker für Physio- und Psychotherapie und hat auch schon das ein oder andere Jahr Berufserfahrung, was er mitbringt. Und in dieser Berufserfahrung hat er sich einem, ja, ich sag mal, Spezialthema gewidmet und da ganz, ganz viel Expertise gesammelt und Wissen verknüpft, was wir euch heute gerne präsentieren möchten. Es geht da um traumasensible Physio, in Klammern setze ich es gerade mal, Therapie, weil es schon ein Thema ist, wo, glaube ich, alle medizinischen Berufe und Gesundheitsfachberufe betroffen sind zwischendurch und, glaube ich, einen Blick hinwerfen dürfen und Erfahrungen machen werden im Laufe ihres Berufslebens, so dass ich denke, dass der Podcaster heute vielleicht die ein oder andere den ein oder anderen Aha-Moment bringen wird. Herzlich willkommen, Marcel.
Ja, hallo Jessi. Vielen Dank, dass ich bei Klinisch Relevant mit dabei sein darf. Und du hast schon richtig gesagt, es sind nicht nur die Physiotherapeuten, und das ist auch dieser Aha-Effekt für mich geworden, nachdem ich erst nur glaubte, dass es traumasensible Physiotherapie nötig ist, merkte ich, okay, es braucht eigentlich traumasensible Heilmittelbranche, traumasensible Therapie. Und es ist ja so schön, dass vor allem auch du und deine Kollegen und vor allem die Ergotherapeuten sehr interessiert dran sind an dem Thema, und das freut mich sehr, und dementsprechend freue ich mich auch sehr, heute bei dir, bei euch sein zu können.
Wir starten mit dem typisch therapeutisch klinisch relevant Check-in bei mir. Du darfst mir eine Zahl zwischen 1 und 6 nennen und ich nenne dir einen Satzanfang oder eine Frage, die du dann beantworten darfst, damit ich die Zuhörenden ein bisschen kennenlernen.
Okay, dann starten wir mit der 4.
Die 4 ist, einer meiner Lieblingsorte ist?
Die Erpe. Mhm. Ja, ein Fluss, der hier 3 Minuten von mir, von meinem Zuhause entlang fließt und wo ich sehr gern am Morgen mit einem Kaffee in der Hand langspaziere, die Weiden beobachte, wie sie sich im Wind wiegen und wie auch die Kühe, Rinder und sogar Wasserbüffel auf der Weide weiden. Also das ist definitiv einer meiner Lieblingsplätze und meiner Kraftort.
Cool, danke schön. Eine zweite Zahl.
Die 2.
Die 2, ach, das ist ja direkt darüber. Der beste Rat, den du je bekommen hast?
Ja, kann ich mich auch gut dran erinnern. Eine Dame, die bei mir in Behandlung war, die beruflich sehr erfolgreich schon seit Generationen ist, sagte mal zu mir, Herr Junker, warten Sie ab, eines Tages wird die Chance zu Ihnen kommen. Haben Sie Geduld, und genau so war's. Mhm. Und an diesen Spruch muss ich sehr oft denken, auch wenn ich noch an Ihrem Haus vorbeifahre und denke, ja,
cool, sehr schön. Und Nummer 3.
Und dann die Nummer 6.
Ganz unten. Wenn du deinen jetzigen Beruf nicht hättest, wärst du?
Surfer.
Beruflich.
Ich wäre beruflicher Surfer. Also ich habe irgendwie alles getan, um das zu werden. Ich habe einen Van, ich habe die Frise, ich habe den Style, aber ich mag kein Wasser.
Gut. Das Drumherum stimmt, aber dann.
Genau. Ja, nee. Ich habe ja noch einen anderen Beruf. Ich bin ja noch Kommunikations- und Politikwissenschaftler. Aber ich glaube auch, dass ich den nicht ausüben würde, weil da hätte ich ja die ganzen Krankheiten, die ich sonst behandle, ja selber. Mhm. Von daher ist das wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Also irgendwas Kreatives bestimmt, aber ja, genau.
Kann ich ja. Gar nicht. Cool, ich danke dir. Dann legen wir so richtig los mit deinem Expertenthema. Kannst du den Zuhörenden kurz erklären oder mal beschreiben, wenn wir jetzt von traumasensibler Therapie sprechen, was verstehst du darunter oder was gehört einfach für dich zu diesem Thema dazu?
Genau, also traumasensibel heißt, dass wir als Heilmittelerbringer, sage ich mal, empfindsam, sensibel sind für das Thema Trauma, / für überwältigende Erlebnisse und das, was das mit Menschen gemacht hat. Traumasensibel, ob nun in der Physio, Ergo oder Logopädie, ist keine Traumatherapie, sondern ist eigentlich ein Synergist, ist ein Support, womit wir Menschen mit einer ja, achtsameren, bewussteren Haltung begegnen und einen Raum und ein Setting kreieren, dass nicht abermals überwältigende Erlebnisse vorkommen. Mhm. Von daher, es ist die Haltung, wie ich Menschen begegne und begleite in ihrem Prozess zur Genesung, zur Heilung.
Mhm. Wenn du sagst, okay, dass so ich begegne jemanden neu, ein Klient kommt zu mir und wie schaffe ich das dann sozusagen ab Sekunde 1? Also die Haltung habe ich, aber dass ich dann bemerke, dass bestimmte Achtsamkeit von mir gefordert ist. Was sagst du, okay, wenn ich in den therapeutischen Prozess einsteige mit jemandem, der zu mir kommt, wie bemerke ich A, dass dieser Mensch schon mal ein Ereignis in seinem Leben hatte, was irgendwie Spuren hinterlassen hat? Und ja, wie kann ich dann meine Therapie, mein therapeutisches Wissen und meine therapeutischen Interventionen daran anpassen?
Genau, dieses Thema ist oft mit im Raum, auch wenn es nicht ausgesprochen wird. Aber es ist sichtbar und auch fühlbar. Auf der einen Seite sichtbar, weil es Anzeichen gibt, dass die Menschen zum Beispiel flach atmen, dass sie schwitzen, gerötet sind. Und fühlbar in dem Sinne, wenn ich mich ihnen nähere, dass sie noch flacher atmen, dass sie richtig sehr verhalten sich verhalten oder innehalten. Ich sehe es, indem sie auch eine sehr zurückhaltende Körperbewegung mitbringen. Ich sehe es, indem sie entweder sehr starr nur nach vorne gucken, sich gar nicht orientieren im Raum oder das ganze Gegenteil, total viel Zeichen der Unsicherheit zeigen, indem sie irgendwie sich alles anschauen und auch der Redefluss ist ein anderer. Entspannte Menschen, die erzählen aller Ruhe und Menschen, die halt ja eine bestimmte Hypervigilanz haben, das heißt eine höhere Aufmerksamkeit und Wachsamkeit, die reden sehr schnell, weil die Momente, wo sie nicht reden, ist ja vielleicht auch ein Moment, wo sie mehr spüren oder auch mehr gesehen werden und wo dann auch was hochkommt. Und so ist eigentlich das erste Innehalten, wenn ich sie bitte, okay, das habe ich viel gehört, atmen Sie doch erstmal durch und dann kommt schon so der erste Release und das ist dann ein Zeichen dafür, dann kann ich erst eigentlich mit Ihnen arbeiten.
Genau. Das heißt so, der erste Schritt ist erstmal, okay, du beobachtest, lässt die Leute ankommen, guckst, wie reagieren die auf den Raum, wie reagieren die auf mich, was sind so ganz sichtbare Anzeichen schon und ja, begleitest im Prinzip schon dieses Ankommen, indem du dann sagst, okay, ich habe das jetzt aufgenommen, alles, was sie mir entgegengebracht haben, ob es jetzt Wörter waren oder eben das, was du beobachtet hast, fährst die schon mal einmal ein bisschen runter, bevor es dann sozusagen in so ein richtig, also in die therapeutische Arbeit geht.
Genau, es geht erstmal darum, in Beziehung zu treten. Das ist das A und O. Ohne Beziehung kann ich nicht Menschen begleiten auf ihrem Weg. Also das Gefühl der Sicherheit muss ich erstmal einstellen bei den Menschen. Und dann ist vieles möglich. Aber wenn keine Beziehung da ist, wenn keine Sicherheit da ist, wenn keine Connection da ist, kann man eigentlich aus meiner Sicht nicht so erfolgreich intervenieren, obwohl das wahrscheinlich jetzt sehr provokant ist, so für Menschen, die es nicht so machen, dann ja. Aber ich glaube, dass die Technik kann vor allem dann am besten wirken, wenn wir ein Milieu geschaffen haben, in dem Sicherheit, Geborgenheit angenommen fühlen da ist. Und dann ist das ganze Nervensystem, der ganze Mensch viel mehr heruntergefahren. Und so kann es viel schneller und besser wirken, was ich immer wieder erlebe, gerade bei dem Thema Syndromen.
Mhm. Also es ist ja, ich bin in Schutz und Sicherheit, kann mich fallen lassen und muss nicht, bin ich damit noch kopf- und körpermäßig damit beschäftigt, meine Schutzmauer aufrecht zu erhalten und kann ohne Schutzmauer ja ganz anders die Dinge annehmen, die mir entgegengebracht werden, als wenn ich jetzt noch meine Schutzmauer irgendwie wahren muss oder auf 7:30 Stellung bin und für meine Sicherheit sorge.
Genau, und diese Schutzmauer ist ein schönes Bild. Und es geht darum, halt diese Schutzmauer, sage ich mal, langsam herunterzufahren oder ein Tor zu öffnen, durch das da, sag ich mal, das therapeutische Wirken eintreten kann.
Mhm.
Und es geht darum auch, dass die Menschen, die zu mir kommen, dass sie quasi auch eine Einladung aussprechen mir, also jetzt nicht, also nonverbal, also dass sie halt sich darauf einlassen und den Raum öffnen. Und dann hat die Intervention halt eine viel größere Möglichkeit zu wirken, als wenn das nicht da ist. Weil dann arbeiten zwei Kräfte gegeneinander. Wenn ich mich die ganze Zeit schützen will vor der Intervention, dann ist der Tonus hoch, ne, und dann kann man entweder nicht so gut detonisieren, kann nicht so gut mobilisieren. Und genau, da wirken einfach zwei Kräfte gegeneinander. Und die Kräfte sollen halt durch das Milieu erstmal halt nicht gegen, sondern miteinander arbeiten.
Mhm. Jetzt komme ich aus der Ergotherapie und wir haben, dadurch, dass wir das Heilmittel psychisch-funktionelle Behandlung haben, sind wir da, glaube ich, schon auch in der Ausbildung ein Stück weit sensibilisiert auch, was psychiatrische und psychologische Aspekte in der Therapie angeht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das inhaltlich in der physiotherapeutischen Ausbildung ist aktuell. Bei uns ist halt Psychologieunterricht, Psychiatrieunterricht, in einem Teil in der Neurologie ist es mit drin. Und wir ja auch von unserem Beruf her ja sowieso erstmal überhaupt gar nicht direkt am Körper der Menschen arbeiten, was ja in der Physiotherapie schon auch anders ist, ne? Selbst wenn ich jetzt sage, ich mache keine Massagen oder sowas, ist es ja doch, dass wenn man mobilisiert den Körper der Menschen berührt oder wenn ich Krankengymnastik am Gerät mache, dass ich irgendwo eine Körperhaltung korrigiere und relativ schnell als Physiotherapeut ja eigentlich in Körperkontakt gehe. Wie ist das mit Menschen, die da traumatische Erfahrungen gemacht haben?
Genau, da wird der Körperkontakt nicht forciert. Und ich lasse auch Menschen, wo ich merke, wenn ich mich ihnen nähere, und das sagte ich vorhin auch, nicht nur sichtbar, sondern auch fühlbar. Also es ist auch für mich fühlbar, da verändert sich etwas. Also dass da kein Ja in mir ist, wenn ich mich diesen Menschen begegne oder mir nähere, sondern eher ein Widerstand spürbar ist. Und dann stelle ich auch diesen Widerstand zur Verfügung und sage auch oder frage, wie es dann den Menschen geht, ob das jetzt vielleicht schon sehr aufregend ist oder alles cool ist so. Und ich sehe ja auch, der Atem stockt, sie werden ganz rot, sie fangen an zu schwitzen. Also so diese typischen vegetativen Zeichen sind sichtbar. Und am liebsten, und das sind dann auch so kleine Bewegungen, die man dann sehen kann, sie rücken weg auf dem Stuhl. Sie versuchen auszuweichen. Oder wenn man im Stehen befindet, sind sie erstarrt. Der Blick geht ganz geradeaus und es ist irgendwie sichtbar, dass und spürbar auch für mich, dass sie eigentlich das nur aushalten, nur ertragen und eigentlich auch eine Fluchtreaktion machen, indem sie, sag ich mal, so distanzieren. Das heißt, aus ihrem Körper, sie spalten ein bisschen was ab oder auch träumen sich woanders hin. Das ist dann eher auch so eine Derealisation. Das ist sichtbar anhand der Augen und wie sie sich verhalten. Und in dem Moment, wenn ich das merke, stoppe ich auch. Dann gehe ich einen Schritt zurück. Ich sage, was ich beobachte. Und ich biete an, dass wir das viel langsamer machen. Und so kann es auch sein, dass ich die Menschen, die zu mir kommen, auch in der ersten Stunde nicht ausziehen lasse. Man denkt, ja, Physiotherapie ist ja klar, man zieht sich aus, befundet und so. Genau, aber wenn die Beziehung nicht da ist, wenn die Sicherheit noch nicht da ist, wenn die Menschen sich noch nicht komplett angenommen fühlen, wenn ich sehe, dass sie, sage ich mal, typische Trauma-Folgestörungssymptome aufweisen, wie eben beschrieben, Dissoziation, Erstarren und so starke vegetative Zeichen, dann gehe ich sehr, sehr langsam vor. Dann lasse ich erstmal atmen, fühlen und nach und nach, genau, gehe ich in dieses typische Setting über. So. Von daher, es ist eine Anbahnung. Es ist keine neue Technik, traumasensibel zu arbeiten, sondern es ist eine Anbahnung, dass all unsere Techniken, all unsere Skills, die wir seit Jahren, Jahrzehnten vielleicht haben, dass die auf einen entspannten und sich sicher fühlenden Menschen treffen. Als traumasensibel.
Ja, und dann in dem Moment einfach ja auch erst dann ihre volle Wirkung entfalten können.
Richtig. Ja. Da haben wir wieder die Schutzmauer. Ne? Wenn die Schutzmauer oben ist, geht's nicht.
Ja.
Der Release muss da sein. Also der Release ist immer schön erkennbar durch den sogenannten parasympathischen Shift. Das ist dann, wenn die Menschen so mal seufzen.
Durchatmen.
Genau. Und dann merkt man, okay, jetzt ist ein bisschen Spannung weg.
Das ist ja deine persönliche Haltung oder das ist die Haltung, die wir als TherapeutInnen dann mitbringen sollten. Jetzt wissen wir ja vorher noch nicht, wenn wir eine Anmeldung reinkriegen, ist es ein Mensch, der ein plötzliches Ereignis hatte in seinem Leben, ob der das schon hatte. Ne, bei uns in der Praxis, oder wenige kommunizieren das ja irgendwie vorher am Telefon, so, und übrigens wissen sie, das passiert ja ganz oft nicht, oder gerade wenn das Ganze noch über eine Rezeption, irgendwie über Rezeptionskräfte vorterminiert ist und so. Bei dir in der Praxis, klar, du bist darauf spezialisiert, du weißt, die Menschen, die zu mir kommen, da ist die Wahrscheinlichkeit fast bei 100%, dass die auch noch mehr Geschichte mitbringen. Kannst du mir und den Zuhörenden vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, Zahlen, Daten, Fakten nennen, wenn wir jetzt in unseren Praxen sind? Wie häufig ist es, dass wir auf jemanden treffen werden, der da eine kleine Geschichte mit sich bringt?
Da gibt es Zahlen und diese Zahlen findet man in der ACE-Studie. Und die geht davon aus, dass ungefähr 70% Menschen ein überwältigendes Erlebnis gehabt haben in ihrem Leben. Es heißt aber nicht, dass 70% traumatisiert sind. Es ist so, dass wir unterschiedliche Reaktionsformen auf dieses überwältigende Erlebnis gehabt haben. Nicht alle haben halt dann diese posttraumatische Belastungsstörung oder komplex posttraumatische Belastungsstörung. Aber es sind schon, ich glaube, in der Studie, das geht man davon aus, es sind 40%, 20%, ich bin mir da nicht sicher. Genau, aber da gibt es genauere Zahlen in dieser ACE-Studie, die sowohl im englischsprachigen Raum, ich glaube in den USA, als auch in Deutschland nochmal.
Mhm. Cool, da wird es ja sicherlich irgendwie einen Link oder sowas geben. Dann
würde genau,
ich einfach Link. Mal anschließend genau. mit in die Shownotes von dem Podcast setzen. Genau. Dann, wer dann Interesse hat, kann es gerne nochmal nachlesen irgendwie. Weil es ja schon, wenn ich jetzt überlege bei uns hier in der Praxis, wie viele Menschen hier tagtäglich rein und raus gehen und wenn man dann weiß, okay, ich kann mal zwischendurch ab.
Das Trauma ist nicht das Ungewöhnliche, sondern das Trauma ist das Gewöhnliche.
Mhm.
Also es gibt ja auch von Gabor Maté das Buch das Mythos vom Normalen. Trauma ist so weit verbreitet und es ist ganz anders, als wir es uns manchmal vielleicht vorstellen. Wir denken vielleicht an ein einmaliges Erlebnis, was als das Schocktrauma gilt, zum Beispiel einmaliges Verbrechen, ob nun körperlich, sexuelle Gewalt, der Überfall. Man denkt an Unfall, an Naturkatastrophen. So. Das ist so die Vorstellung, die die meisten Menschen haben von Trauma. Aber ein überwältigendes Erlebnis kann auch ganz, ganz lange angedauert haben. Und das größte überwältigende Erlebnis, was wir als Menschen haben, ist unsere Kindheit.
Mhm.
Von der wir uns ein Leben lang erholen dürfen. Und das ist ja auch das, was jetzt den ICD-11 dem Rechnung trägt, dass das Entwicklungstrauma, das über Jahre, Jahrzehnte einwirkte, dass dem jetzt auch therapeutisch begegnet werden darf, dass das jetzt eine Diagnose wirklich ist und auch relevant ist.
Mhm.
Endlich, endlich, endlich. Und weil, das muss ich auch sagen, Real Talk, die meisten Menschen, zu mir kommen, haben ein Entwicklungstrauma.
Mhm.
Und dann kann es durchaus sein, dass ein Schocktrauma raufgesetzt wird durch einen Autounfall, durch einen Unfall im Urlaub beim Klettern zum Beispiel oder dass dann halt ein Gewalterlebnis kommt. Und ganz, 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 ganz oft verbirgt sich hinter dem Schock nochmal ein Entwicklungstrauma.
Mhm.
Weil wenn wir einem schon in unserer Kindheit sehr stark die ganze Zeit in einem Milieu aufwuchsen, wo wir uns unsicher fühlen, wo wir vielleicht gedemütigt, wo wir beschämt worden sind, haben wir ganz oft ein schlechtes Selbstbild von uns entwickelt und sind die ganze Zeit eigentlich im Außen, nicht bei uns, sind die ganze Zeit dysreguliert. Und das ist ja das, was ein Trauma macht. Es dysreguliert uns. Und wenn wir nicht gelernt haben, uns selbst zu regulieren oder wir wurden nie richtig koreguliert, dann ist unser Nervensystem schon so, sag ich mal, sensibel und da kann ein neueres Ereignis uns so stark aus der Bahn werfen und Menschen, die das nicht haben, die zum Beispiel ja weniger entwicklungstraumatisiert sind, die haben ein viel größeres emotionale Spannungsbreite und die sind viel resilienter. Und da kann das gleiche Ereignis, ein Autounfall zum Beispiel, ja nicht so viele Wirkungen wie bei Menschen, die halt schon mit einem instabilen Nervensystem und nicht so richtig reguliert sind, wenn da das Ereignis auf sie trifft.
Ja, ich finde das hervorragend, dass du das ansprichst, dass jetzt endlich und sozusagen auch eine Überschrift bekommt das Ganze und eine Diagnose, zumal wir ja gerade die KollegInnen, die in der Pädiatrie arbeiten oder also generell in jeder therapeutischen Praxis, wir haben alle einen Schutzauftrag bezogen auf das Kindeswohl. Das heißt, wenn wir im Wartebereich oder wenn nur KollegInnen von mir schon im Wartebereich etwas beobachten, wo die wissen, okay, das Kind kommt zu mir zur Therapie, dann habe ich ganz oft auch, dass ich vielleicht schon mal angesprochen werde oder so, Mensch, hey, wir haben das und das eben im Wartebereich beobachtet, ne? Vielleicht sind das wichtige Informationen für dich. Da nochmal der Appell an alle TherapeutInnen und MedizinerInnen, dass wir da einfach einen Schutzauftrag für das Kindeswohl haben und es hoffentlich gar nicht erst so weit kommen muss, dass die Kinder dann tatsächlich nachher unter diese Diagnose fallen, sondern wir rechtzeitig entweder unsere Hilfe anbieten können oder Beratungsangebote machen oder den Menschen zumindest empfehlen, sich Hilfe zu holen und da dann ja auch letztendlich Kontakte herstellen können oder wie auch immer, um da zu unterstützen.
Ja, genau, auf jeden Fall. Das ist super wichtig, dass man das mitnimmt und nicht nur halt den kleinen Menschen, den wir in der Therapiesitzung haben, sondern auch das Umfeld, das System mit im Auge haben und dementsprechend auch vielleicht ja Ideen mitgeben können.
Mhm. Genau.
Also ich erlebe es auch so, dass es sind vor allem die Eltern, da geht es halt, sie zu regulieren.
Mhm.
Da eine Stabilisation in deren Nervensystem hereinzubekommen, klingt so, ich gebe was rein, nein, so ist das ja nicht, sondern ihnen Erfahrung zu machen, wie sie sich regulieren können. Und wenn sie erstmal das machen, wenn sie lernen, sich selber zu regulieren, nach ein paar Wochen, Mensch, zu Hause mit dem Kind geht das aber auch viel besser so.
Mhm. Jetzt ist es ja so, dass einige Menschen schon länger vielleicht in einem Heilungsprozess auch mit diesem Thema, was sie mitbringen, sind. Wie gestaltest du da Zusammenarbeit mit Ärzten oder gestaltest du da dann überhaupt einen interdisziplinären Austausch mit Ärzten, vielleicht PsychotherapeutInnen, Psychologen, Psychiatern, Neurologen? Wenn es dein Arbeitsfeld mitbetrifft, gehst du da in die Zusammenarbeit?
Ja. Also ich habe ein kleines Netzwerk, möchte ich mal so sagen, von Ärzten, Zahnärzten, Psychotherapeuten, wo ich auch in Kontakt trete mit denen und sage, hier, das habe ich beobachtet so. Und dort gibt es auch mal, wenn ich sage, okay, das ist jetzt nicht mehr mein Tanzbereich.
Mhm.
Ganz klar, nein, das ist, ne, ich habe meine Grenzen. Und deswegen auch traumasensibel heißt ja erst einmal, dass ich meinen eigentlichen Auftrag der Physiotherapie habe und dementsprechend ja auch ja, physiotherapeutisch mit ihnen arbeiten möchte. Und ich bin ja, kann ich sagen, vielleicht ein kleines Netzwerk mit mir selber, weil ich habe ja noch eine zweite Möglichkeit. Dann arbeite ich wirklich mit ihnen traumatherapeutisch.
Mhm.
Praktiker für Psychotherapie, kann ich ja noch mal ein bisschen anders mit ihnen arbeiten. Und da verändert sich dann, sage ich mal, der Behandlungsauftrag. Wenn ich merke, nee, es wird hier nicht möglich sein, körperlich zu intervenieren, arbeite ich mit ihnen mit Somatic Experiencing. Und da geht es auch immer darum, Menschen zu stabilisieren. Und genau, das ist dann ganz klar, dass ich das kommuniziere, wo unsere Grenze ist und was ich mir zutraue, was möglich ist, auch in diesem Rahmen. Und meistens ist es aber auch so, dass die Leute, die einen langen Prozess hinter sich haben, die haben schon ein Netzwerk.
Mhm.
Wo ich dann halt ein Teil dieses Netzwerks bin, werde oder wo sie dann von mir, durch meine Begegnung, dann gebe ich ihnen Tipps, wo sie dann halt noch weiter hingehen können. Aber ich sehe mich immer als Teil eines Teams.
Mhm.
Auch wenn wir nicht in einem Raum sind oder in einer Praxis. Aber ich bin immer gerne Synergist, Unterstützer und finde es super, wenn andere Menschen noch da noch unterstützen mit ihrer Profession.
Mhm. Weil wir gerade in der Einarbeitung sind, auch von zwei neuen Kolleginnen. Was wäre so dein Rat gerade an junge, gerade frisch fertig ausgebildete Therapeutinnen? Kannst du da irgendwas schon mit auf den Weg geben, wo du sagst so, puh, damit rennt ihr nicht sofort in den größten Fettnapf?
Traut euren Empfindungen.
Mhm.
Wenn ihr wahrnehmt, oh, irgendwas fühlt sich auch komisch an. Irgendwas ist nicht stimmig, irgendwas ist nicht kohärent mit dem, was ihr seht, was ihr wahrnehmt, was euch erzählt wird. Verlasst bitte das Protokoll wie ihr es gelernt habt, sondern schaut, wie ihr wirklich erstmal in Beziehung gehen könnt, wie ihr die Grundbedürfnis Sicherheit darstellen könnt, wie ihr das umsetzen könnt. Und seid Mensch. Es ist keine Schande zu sagen, okay, warten Sie mal, ich glaube, wir müssen mal einen Schritt zurückgehen oder ich muss mich mal da versichern. Es ist wichtig, sich als Mensch zu zeigen und als Mensch sich zu begegnen. Mhm. Und nicht, das ist auch nochmal wirklich, was ich mir sehr hoffe, nicht diese Idee zu haben, man ist Therapeut, der alles weiß und der Patient, der ist jetzt hier der, dem gebe ich jetzt was Gutes. Also da entsteht aus meiner Sicht immer so ein Gap, der für mich sich nicht richtig anfühlt. Und deswegen spreche ich auch gar nicht mehr von Patienten, sondern wirklich Menschen, die ich begleite. Mhm. Und da ist dann mehr auf Augenhöhe und auch gerade zum Thema Menschen, die überwältigende Erlebnisse gehabt haben, sind auch keine Opfer, sondern sie sind Überlebende dieses Erlebnisses, dieses Ereignisses, dieser Zeit mit der Idee, dass es Menschen sind, die schon was geschaffen haben, die etwas überstanden haben, begegne ich ihnen auch anders.
Ja, also von der Arbeit, die wir hier mit einigen Menschen schon haben, wo ich so denke, okay, ich never ever möchte ich das Erlebte auch erlebt haben. Also da größten Respekt und ziehe ich immer meinen Hut vor den Menschen, die dann auch nach vielen Jahren hier sitzen und ja auch nochmal, dass manche Dinge vielleicht erzählen müssen oder erzählen möchten und ja, das ist schon echt ganz viel Hochachtung, die ich da auch vorhabe und dem begegne ich auch mit ganz viel Demut und Respekt, dass ich das mit diesen Menschen oder dass ich diese Menschen begleiten darf. Aber, ja.
Ja, und gerade zum Erzählen, da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil durch das, wenn Menschen sehr viel erzählen und das auch immer wieder die Idee vielleicht haben, ja, man muss nur drüber reden, dann wird es besser, das ist leider ein Trugschluss. Und das ist auch etwas, was ich als Rat mitgeben möchte, weil wir gerade im therapeutischen Setting ja oft sehr lange in Kontakt sind und auch sehr viele Gespräche haben, so. Das kann auch eine, ja, Traumafolgestörung sein, dass man halt auch ganz viel immer nur darüber erzählt. Und das Problem ist, dass man das aber auch wieder erlebt. Man retraumatisiert sich vom Neuen, indem man das Schlimme nochmal, ja, erzählt und dadurch erlebt man die Gefühle durchgeht, durch die Affekte hat man dann, wo man irgendwie auch wieder, ja, eine Anspannung hat, und ja, wo genau die emotionale Erlebniswelt kehrt wieder zurück. Und deshalb ist es auch ratsam, mal zu sagen, oh Mensch, halt mal nochmal inne, atmen Sie, spüren Sie doch mal. Und genau, und das ist auch wichtig, da auch Grenzen zu setzen. Mhm. Wir sind nicht, sage ich mal, auch die Mülleimer, über die alles ausgeschüttet werden kann. Mhm. Auch wir sind dafür, müssen auf uns Acht geben und auch Grenzen setzen und sagen, gut, bis hierher und es ist nicht immer günstig, alles sich anzuhören.
Nö, das stimmt.
Weil wir ja auch selber als Therapeuten ja eine Geschichte mit uns haben und es kann uns ja selber auch an unsere Geschichte erinnern. So. Und von daher ist das auch eine Selbstfürsorge, die man da macht, wenn man halt seine Grenzen setzt. Mhm.
Naja, und auch ein Stück weit professionell dazu sagen, okay, ich muss mich hier abgrenzen, weil es geht mir zu nah, beziehungsweise übersteigt meine Kompetenz vielleicht und ich muss da einfach nochmal mit einem Kollegen oder schicke weiter zu einem anderen Kollegen oder zu einer anderen Expertise, weil das einfach gerade, so wie du eben schon gesagt hast, nicht mehr mein Tanzbereich ist. Und das kann dann ja auch schon da reinpassen.
Und das zu erkennen, dass man einen Tanzbereich hat, das kann einem auch ganz viel Sicherheit geben.
Ja, voll.
Mhm. Und dadurch, wenn wir als Therapeuten eine Sicherheit haben, können wir genau diese auch vermitteln. Mhm. Wir müssen reguliert sein, dann können wir co-regulieren. Mhm. Also wenn wir entspannt sind, dann darf sich und kann sich auch unser Gegenüber entspannen. Mhm. Den dürfen wir uns in diesem ganzen therapeutischen Prozess nicht rausnehmen. Und oft erlebe ich ja auch so, dass im Weiterbildungsbereich, da wird ganz viel auf, jetzt sage ich es mal, doch noch Patientensicht geguckt, Patientinnen geschaut. Aber wo sind denn wir als Therapeuten? Wir sind dann nur die Hände, die irgendwas bewegen oder was? Nee, wir sind genauso Teil dieser Beziehung. Und da ist es halt so wichtig, dass man sich nicht aus den Augen verliert und vor allem erstmal guckt, dass es einem selber gut geht, dass man selber gut reguliert ist. Und dann kann man auch sehr lange wirklich auch entspannt seiner Berufung nachgehen.
Mhm. Cool, da waren viele, 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 finde ich, sehr gute, inspirative Sätze dabei, muss ich sagen. Ich glaube, dass jeder, der jetzt zugehört hat, schon denkt, so, ah ja, genau, da muss ich vielleicht öfter mal dran denken oder könnte ich überhaupt mal anfangen, dran zu denken oder einfach so, ah ja, stimmt, genau so, das ist gerade, das trifft's auf den Punkt. Da waren viele schöne Auf-den-Punkt-Sätze dabei. Vielen Dank schon mal dafür. Ich habe noch eine Frage und zwar ist tatsächlich ja auch, dass wir das hier bei uns auch bemerken, je nachdem in welchen Raum, im physischen, wir mit den Menschen gehen auch, was das mit den Menschen macht. Hast du für Praxisinhaberinnen einen Ratschlag oder einen Tipp, so hey, vielleicht achtet ihr mal bei der Raumgestaltung auf das ein oder andere oder auf der Gestaltung von irgendwelchen zeitlichen Rahmenbedingungen oder wie auch immer, dass man da vielleicht schon beim Betreten dieses physischen Raumes ein bisschen für Sicherheit sorgt?
Genau, ich möchte gerne den zeitlichen Rahmen gleich mal aufnehmen. Es ist sehr wichtig, sich an Verabredungen und an Zeiten zu halten. Menschen, die vielleicht von ihrer Umgebung auch immer mal wieder versetzt worden sind, Enttäuschung erlebt haben, so, wenn sie dann in die Praxis kommen und es wurde unabgesprochen ein Therapeutenwechsel gemacht, sehr ungünstig. Weil man geht als Mensch, der vielleicht auch so, wie gesagt, überwältigende Erlebnisse gehabt hat, so auch mit einer gewissen Unsicherheit durch die Welt. Und eine vertraute Person bietet erst einmal Sicherheit. Und wenn dann auf einmal das Setting sich verändert, indem eine andere Person da ist und es nicht einem gesagt worden ist, als Mensch, der zur Behandlung kommt, ist das äußerst ungünstig. Das sollte definitiv im Vorfeld transparent gemacht werden, damit man sich als Mensch, der zur Therapie geht, sich darauf einstellen kann. Dieses sich einstellen ist sehr wichtig. Es ist wichtig auch den Rahmen, wenn man sagt, okay, man hat um 11 den Termin, dass man nicht erst um 11.20 Uhr dann den Menschen aufruft. Das bringt einfach auch zu viel Unsicherheit und dadurch wird das Nervensystem schon so hochgefahren, so unreguliert ist man dann, dass man eigentlich die ganze Zeit in der Therapie eigentlich die Menschen wieder regulieren und stabilisieren muss. Von daher haltet euch an Absprachen, an zeitliche, an persönliche und also oder personelle und das Setting in den Räumen. Der Blickwinkel, den man als Mensch hat mit überwältigenden Erlebnissen, ist eh relativ klein. Und wenn dort ein ganz, ganz, ganz voller Raum ist, mit ganz viel Sinneseindrücken, kann es sogar sein, dass diese Sinneseindrücke einen auch wieder überwältigen. Und so sind aus meiner Sicht klare Formen, nicht zu volle Räume, sind schon hilfreich.
Mhm.
Und ja, zu viel rumzustehen zu haben, was man auch so sieht, was alles eine Geschichte hat, wo es auch viel Assoziationen mitgeben kann, das kann auch Unruhe bewirken. Und Unruhe heißt Dysregulation, Unruhe heißt, dass sie sich nicht darauf einlassen kann, weil sie erstmal, weil Menschen erstmal klarkommen müssen, was sie denn alles dort erleben. Und es hilft auch, immer mal wieder auch Menschen zu orientieren. Im ersten Eintreten oder im ersten Kennenlernen, als auch immer wieder, wenn man erlebt, dass die Menschen so dissoziieren, im Raum orientieren lassen. Und da ist es dann ganz gut wieder, wenn man ein paar Sachen dazu stehen hat, aber halt nicht Zubu, würde ich sagen.
Mhm. Okay, also nicht, dass man so schon wieder direkt so einen Overload an Eindrücken hat.
Richtig, ja. Genau.
Okay.
Ja, weil auch ganz oft der Overload, viele Menschen haben ja auch, sage ich mal, bezeichnen sich ja selber auch als hochsensibel. Und als Hochsensibler kann man auch diesen Overload nicht verkraften. So. Und auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen provokant Menschen da mit Füßen trete, aber auch Hochsensibilität ist eine Traumafolgestörung, die oft so positiv konnotiert wird, aber dahinter steckt ein dysreguliertes Nervensystem, dahinter steckt ein ganz, ganz schmales Window of Tolerance, dahinter steckt nicht genügend Resilienz und das und eine hohe Vigilanz ist denn da. Und das ist bei den Menschen, die ich mit dieser auf sich selbst verordneten Diagnose sich bezeichnen und die ich traf bisher, dahinter steckte immer eigentlich ein Bildungstrauma.
Ich gehe mal hier gerade so meine Fragen durch und stelle fest, ich glaube, dass das meiste oder eigentlich alles irgendwie, was ich dich fragen wollte, habe ich gefragt. Und ich glaube, dass da gute Essenzen bei rumgekommen sind schon. Fällt dir irgendetwas gerade noch ein, wo du sagst, boah, ja, diese Information möchte ich gerne noch an die Zuhörenden weitergeben? Hast du noch irgendetwas, wo du sagst, boah, das wäre mir jetzt gerade noch wichtig loszugeben und ich nutze einfach mal die Chance, ja, das loszuwerden?
Genau, du sagtest schon, viele Essenzen habe ich schon eingeträufelt und ich kann immer nur wieder sagen, traut euch selber, traut euren Empfinden und bringt euch als Mensch ein.
Mhm.
In eurer Profession definitiv. Und nehmt auch die Möglichkeiten von Intervisionen, von Supervisionen wahr. Sprecht über die Eindrücke, die ihr sammelt mit Kollegen. Und öffnet euch auch für andere Professionen, schaut über den Tellerrand. Wir können alle so viel voneinander lernen und uns gegenseitig befruchten. Und ja, das ist mir auch wichtig zu sagen.
Dankeschön. Dann checken wir aus, würde ich sagen. Ich habe eine immer Checkout-Frage, die ich allen Podcast-Teilnehmerinnen hier stelle, um einfach vielleicht Visionen zu entwickeln oder so. Mal gucken. Und zwar lautet die obligatorische Checkout-Frage für meine Podcasts. Wie stellst du dir die Therapieberufe in 15 Jahren vor?
Ja, auch eine sehr komplexe Frage nochmal. Also auf der einen Seite glaube ich, werden unsere Therapieberufe immer professioneller werden. Auch immer professioneller von den Praxen. Wir kommen an der Digitalisierung nicht mehr dran vorbei. Es ist total klar, dass wir uns diesen ganzen neuen Medien, all den technischen Tools, die diese Welt mitbringt, nutzen müssen. Auf administrativer Ebene, als auch nach und nach wahrscheinlich auch auf therapeutischer Ebene, sodass ich auch glaube, dass es so on-demand, Sprichwort auch telemedizinische Interventionen immer mehr werden, weil auf der einen Seite gibt es zwar die urbanen Ballungsräume, auf der anderen Seite gibt es die Unterversorgung im ländlichen Raum von Ärzten und Therapeuten, sodass, ja, wie gesagt, telemedizinische Angebote wohl mehr in den Vordergrund gehen werden. Ich glaube, dass mehr Praxis Verbünde entstehen werden, dass die, die schon jetzt groß sind, größer werden, weil sie einfach eine ganz andere Ressource schon mitbringen. Und ob man nun 10 oder 20 Praxen hat, das macht dann für den Backup-Bereich oder für den Backoffice-Bereich und Office-Bereich dann vielleicht nicht mehr so einen Unterschied. Und so, dass glaube ich, mehr Praxisverbünde entstehen werden. Und die Menschen aber auch merken, neben all diesen digitalen Angeboten, die in diesem professionellen digitalen administrativen Angeboten, wird die Menschlichkeit aber auch weiterhin eine sehr, sehr große Rolle spielen. Weil ein Hautkontakt, ein menschlicher Kontakt, einen wirklich physischen Raum miteinander zu teilen, bringt nochmal eine ganz andere Qualität mit. Und das wird auch immer, ja, auch als wertvoll erachtet werden. Und ich glaube, dass dieses Wertvolle auch sich auch widerspiegeln wird, was dann auch die Kassen und so in unsere Richtung denn schieben werden, weil es wird immer weniger Therapeuten geben und es werden immer mehr Menschen alt und nicht immer gesund sein, einfach durch den demografischen Wandel. Und so die jetzt Therapeuten sind, ich glaube, die werden auch eine super Zukunft haben. Es wird immer Arbeit geben für uns. Und ja, wir können aber bestimmen, wie sie uns erfüllt.
Ja, das war ein schönes Schlusswort. Ja. Sehr schön. Ich danke dir. Mir fiel jetzt gerade noch ein, da das ja schon auch ein sehr spezielles Thema ist, dem du dich so gewidmet hast oder dem du dich widmest. Wenn wir jetzt Zuhörende haben, die da vielleicht Rückfragen haben, die gerne vielleicht mehr erfahren möchten oder ja irgendwie da Kontakt aufsuchen möchten, würdest du dich da zur Verfügung stellen? Und wenn ja, wie könnte man dich am besten kontaktieren?
Ja, klar, kann mich gerne kontaktieren. Unter traumasensible-physiotherapie.de können Menschen schon mal mehr Informationen als auch meine Kontaktdaten sehen. So. Ansonsten bin ich auf Instagram unterwegs, genauso traumasensible Physiotherapie. Auf LinkedIn kann man mich auch finden. Also die üblich verdächtigen sozialen Medien bin ich am Start. Nicht so beflissen wie andere vielleicht so. Aber mich kann man dort finden und gerne kontaktieren. Und gern komme ich auch zu euch und schule euch auch in traumasensiblen Therapien.
Und ja, bedanke mich fürs Zuhören und bedanke mich bei dir, Marcel, dass du dir die Zeit genommen hast und einfach ganz tolles Wissen mit uns geteilt hast.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.